Mein Name ist Andreas Seicher. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Nach 24 Folgen zum Thema Lebensbildung widme ich mich jetzt der Frage, was die Jungen von den Älteren und wir Älteren von den Jungen lernen können. Um diese Frage beantworten zu können, habe ich mich auf die Reise gemacht und habe besonders begabte junge Menschen in Österreich und in Deutschland befragt. Anlass dafür ist mein neues Buch, Unsere neue beste Freundin, die Zukunft, was die Jungen schon wissen und wir noch nicht. Und eine Repräsentantin der besonders Begabten, die Lina Reiter, die ist heute hier, Absolventin der Sir Karl Popper Schule, die jetzt zu studieren begonnen hat. Lina, freue mich, dass du da bist.
Dankeschön.
Ja, fangen wir gleich einmal direkt an. Wann war dann das letzte Mal, dass du einem älteren Menschen etwas beigebracht hast oder gelernt hast?
Ich glaube, das kommt immer ständig im Alltag. Wahrscheinlich alles, was mit neuen Medien zu tun hat, ob es irgendein Telefon-Handy-Problem von der Großmutter oder meiner Mama ist, da kommt immer irgendwas, was man vielleicht lösen kann für die Eltern, Großeltern.
Also Technik ist klar, gibt es sonst noch irgendetwas, was du ihnen gerne beibringen würdest?
Ich glaube, es ist also so aus dem Alltag, ich habe jetzt zu studieren begonnen, eben ich studiere JUS und habe alles quasi nochmal gelernt, wie das System funktioniert, das System Österreich. Da erzähle ich auch immer gerne meinen Eltern was sie vielleicht wissen oder noch nicht wissen. Und ich glaube, das sind eben so diese Rechtsprobleme des Alltags, kann ich teilweise erklären.
Okay, na das macht sie schon. Ja. Ja, ich habe mir auch die Frage gestellt, was ich von Jungen gelernt habe. Und du hast ja in meinem Buch länger über Street Smart und Book Smart gesprochen. Das sind eigentlich zwei Begriffe, die ich durch die Gespräche mit den jungen Menschen rausgekommen sind. Ich habe das irgendwie schon immer so ein bisschen die Begriffe gekannt, aber so genau habe ich mir das noch nicht überlegt. Also jetzt könnte man oberflächlich sagen, Street Smart sind die Dinge, die wir uns aus Büchern beibringen oder von Lehrern und jetzt gesagt, Street Smart oder Book Smart ist die Dinge, die wir uns beibringen. Genau. Und Street Smart ist sozusagen das, was wir uns selber mit unserer eigenen Erfahrung beibringen. Hat aber den Nachteil, dann sind wir natürlich auf die eigene Erfahrung beschränkt. Jetzt könnte man ganz einfach sagen, okay, die Popper-Schüler, die sind eher Street Smart, sind eher Book Smart, die haben sich das beigebracht über Wissen und Lehrer und Bücher. Und die brasilianischen Straßenkinder, die sind eher Street Smart, damit sie überhaupt überleben können. Das Interessante ist, das stimmt natürlich so überhaupt nicht, sondern die Popper-Schüler, die ja Rettungsfahrer sind, beim Bundesheer sind, 100.000 Dinge machen, die sind natürlich genauso Street Smart. Aber kannst du, du hast ja in meinem Buch da ein bisschen was dazu gesagt, wie ist das mit Street Smart, Book Smart, was ist wichtiger?
Ich glaube, es ist beides extrem wichtig, weil wenn ich jetzt alles über Mathematik oder Physik weiß und ich würde aber, wenn ich mal nicht meine Eltern oder sonst was habe, nicht zusammenbringen, irgendwie mir was zu kochen oder sowas, was für mich auch eben zu Street Smartness irgendwie dazugehört, dann würde ich auch nicht weit kommen. Also ich glaube, es kommt extrem drauf an und ich finde eigentlich beides fast gleich wichtig, weil es ist, Booksmart kann einen zum Beispiel, jetzt sage ich jetzt mal, in der westlichen Welt, in der Karriere sicher weiterbringen, aber Street Smartness bildet halt auch so die Grundlage dafür, dass ich als selbstständiger Mensch quasi zurechtkomme.
In meinem Buch gibt es ja auch einen Test, wo du testen kannst, wie dein Verhältnis ist. Hast du den Test gemacht und was ist da rausgekommen?
Ich glaube, ich habe ihn noch nicht gemacht. Muss ich noch machen.
Oder wie würdest du selber einschätzen? Bist du mehr Booksmart, mehr Streetsmart?
Ich glaube, es ist relativ ausgeglichen. Wahrscheinlich eher in Richtung Booksmart, aber ich komme auch alleine zurecht. Ich überlebe.
Was war die schwierigste Situation für Streetsmartness, an die du dich erinnerst? Wo du plötzlich in eine Situation geworfen wirst, wo du überhaupt noch nie irgendwie damit was zu tun hattest und plötzlich reagieren musstest?
Wahrscheinlich so auf Reisen. Also ich bin jetzt nicht der extrovertierteste Mensch und gerade wenn man dann irgendwie eine Sprache nicht kann oder sowas, dann oder in einem unbekannten Umfeld ist, da sehe ich mich schon manchmal an meinen Grenzen. Ich war zum Beispiel vor einem Jahr in Spanien auf Sprachreise und da war einfach so, habe ich so ein neues Lebensgefühl entdeckt. Und da muss ich mich auch mal dran gewöhnen, sodass nicht immer alles, wenn man dann in der Hitze ist und überall sind die Kakerlaken auf der Straße oder so, dass man einfach sich so an neue Situationen gewöhnt, sage ich mal. Es ist einfach die persönliche Einstellung dazu, glaube ich, dass man da jetzt nicht sagt, oh, das ist was Unbekanntes, davor schrecke ich jetzt zurück, sondern das gehört dazu, dass man damit dann umgehen lernt und das annimmt.
Ich habe in der Schule 4 Jahre Spanisch gelernt, also Booksmart, und habe dann einen Sprachkurs in Salamanca gemacht, im Colegio de España. Ich konnte mir nicht einmal ein Bier bestellen auf Spanisch noch 4. Und habe in dem einen Monat eigentlich mehr gelernt als in den 4 Jahren in der Schule. Wo hast du deinen Sprachkurs gemacht?
In Malaga.
Okay, ja, das ist eh so ein Meer und das.
Ja, wunderschön.
Und jetzt auch, wenn du vergleichst, du bist ja erst ganz kurz Studentin, aber die Pauperschule, da ist man doch in einer ziemlichen Bubble, in einer ziemlichen Blase geschützt drinnen. Und die Uni ist zwar auch eine Blase, aber es ist ein bisschen andere. Was ist denn jetzt schon der größte Unterschied zwischen Schule und ein bisschen schon der echten, der realen Welt? Was ist da anders?
Es kommt sehr viel auf Selbstständigkeit an. Also an der Pauperschule hatte ich eben das Glück, dass quasi die Selbstständigkeit schon sehr gefördert wird. Und auch dort habe ich mir schon selber Kurse gewählt und auch dort musste ich quasi, weil manche Sachen, die ich machen wollte, die musste ich wirklich selber angehen. Also ich finde deshalb, das, was für mich am schwierigsten ist, die Umstellung im sozialen Rahmen, dass man einfach merkt, okay, wenn ich jetzt Leute haben will, mit denen ich auch rede, wenn ich Freunde finden will, dann muss ich auf Leute zugehen. Und das ist in der Schule eben, wenn du jeden Tag mit den gleichen Leuten verbringst, mit den gleichen 20 Leuten, dann ist es halt, ja, dann lernst du dich halt kennen und wenn du an der Uni bist und da sind 1700 Mitstudenten, dann siehst du die nicht jeden Tag. Und so dementsprechend ist der soziale Aspekt, finde ich, so das Erste an der realen Welt, wo man sich umgewöhnen muss.
Wir nennen das Ping-Pong, also was haben die Jungen von den Alten? Ich habe dich ja gefragt, was hast du Älteren beigebracht? Was hast du denn von Älteren gelernt? Oder sagst du in letzter Zeit, das war irgendetwas da?
Das ist wahrscheinlich, das kommt dann auf Street Smartness wieder zurück. Ja. Ich bin ausgezogen auch.
Ja.
Und also mit dem Ausziehen kommen ja alle Sachen quasi das echte Leben auf einen zu. Ich wusste zwar schon viel so aus dem Haushalt, aber da sind sicher immer noch Sachen, die ich nicht kann. Und dann, ach, wie mache ich das eigentlich? Was muss ich eigentlich machen? Wie zahle ich Rundfunkgebühren? Oder was muss ich eigentlich, was ist eine Haushaltsversicherung? Da war ich ziemlich aufgeschmissen, glaube ich, ohne irgendwelche Hilfe von Älteren.
Du bist in einer Wohngemeinschaft oder alleine?
Ich wohne alleine.
Okay. Deshalb. Und wie geht's dir damit? Das ist ja immer, ich kann mich ja selber erinnern, ich hatte so das geschützte Kinderzimmer, dann Gott sei Dank immer das Glück, eine Freundin zu haben, aber dann das erste Mal die echte eigene Wohnung, die erste Nacht in der eigenen Wohnung alleine. Wie ist das?
Ja, ein spannendes Gefühl. Also, es ist sehr schön, weil ich habe eben sehr viele, also ich fühle mich sehr frei und ich habe eben meinen eigenen kleinen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann und für den ich auch verantwortlich bin. Das finde ich eigentlich sehr schön und ich finde auch, dass jeder mal alleine wohnen sollte, um einfach quasi selbstständiger zu werden. Und ich glaube, das bringt einem extrem viel für die persönliche Weiterentwicklung. Aber natürlich ist es am Anfang überfordernd.
Ich habe mich natürlich auch gefragt, was habe ich eigentlich jüngeren Menschen beibringen können? Und was ich so das Gefühl habe, dass gerade begabte Menschen haben eher den Stress, dass sie so viele Möglichkeiten haben und sie immer das Gefühl haben, egal wofür ich mich entscheide, es könnte das Falsche sein. Und da ist mein Rat, zwischen 20 und 30 kann man eigentlich nichts falsch machen. Das ist das Schöne. Und auch wenn man glaubt, man hat jetzt das falsche Studium und eigentlich, also das stimmt überhaupt so nicht. Ich meine, du hast deine Lebenserwartung geschätzt von 100 Jahren, das ist schon relativ lange. Da kann man auch ein paar sozusagen Umwege, Abkürzungen machen. Aber der Punkt ist, ich glaube, es ist eine völlige Überforderung zu glauben, dass man mit 18, 19 wissen muss, wo man 10, 20, 30 Jahre viel später ist. Ich glaube, was wichtig ist, dass man zwischen 20 und 30 Jahren möglichst viel von möglichst unterschiedlichen Menschen lernt. Ja? Und zwar auf den unterschiedlichsten Gebieten. Zwischen 30 und 40, das sollte man dann schon ein bisschen wissen, wird es eher Tiefseetaucher, Raumschiffkapitänin, Wissenschaftlerin, Tierärztin, und Jungunternehmerin, Anwältin oder Herzchirurgin. Also da sollte man schon ein bisschen genauer wissen, auf welchem Gebiet man wirklich gut ist und was einen wirklich interessiert. Aber zwischen 20 und 30 braucht man sich eigentlich nicht den großen Stress machen, auch wenn man es in sich macht. Aber da sage ich immer, ein bisschen Gelassenheit. Du hast 100 Jahre, also du hast noch mit Sicherheit 80 vor dir. Da haben wir schon noch viele Möglichkeiten. Ein Erfolgsrezept der Pauperschule ist ja COSO. Das ist ein eigener Gegenstand, der sicher ganz wesentlich für den Erfolg der Sir Karl Popper Schule war. Das heißt Kommunikation und Sozialkompetenz. Wie erklärt das einmal jemand, der noch nie davon gehört hat? Was ist das eigentlich?
Ja, also Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus vielen Dingen. Es ist einerseits manchmal theoretisch, wo man Kommunikationsmodelle lernt oder zum Beispiel das Vier-Ohren-Modell oder einfach eben ja, verschiedene Arten zu kommunizieren, die hauptsächlich eben in Theorien, die entwickelt wurden. Und andererseits ist es aber auch, vor allem am Anfang, es ist sehr viel Teambuilding, sehr viel Praxis, also oder generell in der Klasse gemeinsam arbeiten. Das ist das, was ich immer in Kurse mochte, dass man irgendwie von Impro-Theater spielen bis zu irgendwelchen Aufgaben, die man jetzt lösen muss, wo man dann nachher eben analysiert, okay, welche Gruppen haben sich da gebildet und wie hat das eigentlich funktioniert und wie geht man damit um. Also das fand ich eigentlich das, was am meisten Spaß gemacht hat immer. Man fühlt sich dann teilweise ein bisschen wie so ein Versuchskaninchen, weil man die Theorie kennt und dann weiß man, okay, ja, wir haben dieses Gruppenmodell ja gelernt und man weiß schon während der Übung, okay, nachher besprechen wir genau das. Also es ist eine Mischung aus sehr vielen verschiedenen Dingen. Einerseits aus Theorie und andererseits halt eben Praxis. Wie geht man mit anderen Menschen um und wie kann man diesen Umgang dann auch verbessern? So würde ich das im Ersten erklären.
Kann man Sozialkompetenz überhaupt lernen?
Zu einem gewissen Grad wahrscheinlich, ja.
Du sagst ja in meinem Buch, wenn ich wütend und emotional aufgeladen bin und jemand versucht, beruhigend mich ganz sachlich auf alles Unlogische in meinen Gefühlen hinzuweisen, ist das sehr kontraproduktiv und du machst das anders. Also wie kannst du praktisch jetzt wirklich damit umgehen? Das kennen wir ja alle, diese unterschiedlichen Gefühle, die wir haben. Was ist dann die Sozialkompetenz, die dir wirklich hilft? Oder was kannst du auch uns Erwachsenen sagen, da könnt ihr besser damit umgehen?
Also was ich am ersten immer mache, ist am Anfang kurz klarstellen, was brauchst du gerade. Weil das ist, wenn ich, teilweise hilft es mir wahrscheinlich auch, wenn ich wütend bin und jemand sagt mir, ja, das ist ja alles nicht so schlimm. Aber teilweise will ich auch einfach, dass sich jemand mit mir über irgendwas aufregt. Also das ist, das kann man ja nicht wissen. Also so viel Empathie hat wahrscheinlich keiner, dass man immer weiß, was das Richtige ist. Deshalb finde ich, kann man das eben ganz gut klären, wenn man einfach sich quasi 30 Sekunden Zeit nimmt, was brauchst du gerade und dann vielleicht verschiedene Möglichkeiten in den Raum stellen. Soll ich dir jetzt zuhören? Soll ich dir einen Rat geben? Weil vielleicht gibt man dann Tipps und der andere will eigentlich gar keine Tipps hören und sieht das als Übergriff oder will man einfach nur gerade alleine sein oder so. Also ich finde, das ist am ehesten so diese Frage, okay, wie kann ich dir gerade helfen? Was brauchst du gerade? Wenig Zeit vergeudet oder gar keine Zeit vergeudet, aber wenig Zeit für einen großen positiven Outcome.
Und wäre das auch ein Rat an Ältere, wenn sozusagen, also ich glaube, Pubertät ist eine ganz schwierige Zeit, wo da viele Eltern ja, egal, jeder Versuch ändert in Schreikrämpfen oder man sperrt sich ein, aber mit abgesehen von dieser Zeit, wäre das etwas, was du dir wünschen würdest, dass die Älteren öfter sagen, was brauchst du jetzt eigentlich, statt irgendwie dir zu widersprechen oder zu sagen, das ist alles ganz anders und du wirst das schon noch lernen. Das habe ich auch von dir gelernt, das kommt nicht so wirklich gut an. Was ist der Spruch, der nicht gut ankommt? Das habe ich schon 100 Mal gemacht und ich weiß, das wird nichts oder so irgendwas.
So irgendwas. Also ich glaube, alles in der Hinsicht von ungefragtem Belehren. Ich glaube, es ist eher dieses Belehren. Nicht? Ja. Also das Lernen hat ja immer, hat irgendwie für mich noch so eine freiwillige Komponente. Und wenn ich belehrt wäre, naja, dann weiß ich nicht, ob ich es eigentlich hören will. Also ich glaube definitiv, das kann helfen, auch von Älteren, genauso wie von Jüngeren. Also das haben wir alle Gefühle und wollen ja alle verstanden werden.
Wenn wir von Fähigkeiten reden, soziale Fähigkeiten sind das eine, aber es gibt ja auch viele andere Fähigkeiten. Was ist denn das Letzte, die letzte Fähigkeit oder das Letzte, was du dir selber gelernt hast, das nicht unmittelbar mit Beruf oder Studium oder deinen beruflichen Fähigkeiten zu tun? Was hast du dir, wo du sagst, das ist eine neue Fähigkeit, die habe ich mir selber beigebracht?
Oh, ich habe mir vor einem halben Jahr gedacht, ich fange jetzt an zu häkeln. Weil ich mir gedacht hatte, ich brauche jetzt ein neues Hobby.
Ja.
Und ich mag das ganz gern, dass wenn man viel lernt oder viel liest und viel den Kopf beansprucht, dass man dann irgendwie auch die Hände beansprucht. Also ich bin kein sportlicher Typ, sonst würde ich wahrscheinlich Sport machen. Dass ich mir dann denke, okay, ich mache irgendwas, was kreativ ist. Und für mich hatte dann, ich mir gedacht, okay, ich häkel. Das schaut nicht so schwer aus. Kann ich schöne Sachen machen. Und das ja, hat ganz gut geklappt. Es ist noch
und
ein langer
schon
Weg.
Schon die ersten Handschuhe oder die ersten Socken.
Und sowas. Also, aber hat auch zur Wohnungsdeko geführt, zu so einem kleinen Teppich und so. Also immerhin.
Okay. wenn wir noch kurz bei diesen unterschiedlichen Fähigkeiten, welche Fähigkeiten oder welche Eigenschaften vermisst du eigentlich in der älteren Generation, wo du sagst, na, da wäre es einmal an der Zeit, dass ihr euch damit ein bisschen mehr auseinandersetzen würdet?
Das, glaube ich, kann man gar nicht so verallgemeinern. Ich finde, ich kann es auch gar nicht nachvollziehen. Also zum Beispiel ist es halt so, dass ich mir oft denke, so, okay, wenn man jetzt in Pension ist oder sowas und dann quasi die neuen Medien einfach vernachlässigt, weil man meint, einfach weil, interessiert mich nicht, dann, ich kann das schwer nachvollziehen. Also das ist sowas, ich glaube, mehr Offenheit, das ist sowas, was ich wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen kann, einfach weil ich habe nicht die gleichen Erfahrungen gemacht und ich sage immer, wenn ich immer in Pension bin, dann würde ich nochmal studieren oder dann würde ich nochmal was Neues anfangen und mich weiterbilden, weil ich habe ja Zeit dafür. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich auch meine naive, in Anführungszeichen, Herangehensweise, dass ich mir denke, okay, ich habe dann wirklich auch Lust und Motivation auf das. Und ich glaube, es ist einfach die Offenheit für einerseits Gespräche und neue Erfahrungen, aber das kann man wirklich nicht verallgemeinern, weil das eben immer eine sehr individuelle Sache ist, der Zugang zu solchen Sachen.
Leistung ist auch so ein Thema. Also dieser neuen Generation wirft man ja vor, dass sie nicht sehr leistungsorientiert sind, dass Work-Life-Balance, viel Freizeit das Entscheidende ist, dass sie nicht bereit sind, ihr Bestes zu geben. Meine Erfahrung in den Gesprächen sowohl mit den Popper-Schülern als auch mit den Schülern von St. Afra in Deutschland ist eher eine ganz andere, dass durchaus eine hohe Bereitschaft da ist, Leistung zu erbringen, allerdings unter ganz bestimmten Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, die sicher ein bisschen anders sind, als die zu meinen Zeiten war. Wie ist denn dein persönliches Verständnis von Leistung, von Hochleistung, von Arbeit?
Also ich würde auch sagen, ich bin bereit, quasi mein Bestes zu geben und viel zu leisten. Ich glaube, es ändert sich einfach, wir hatten das mal in einem Deutschaussatz auch das Thema, dass sich das in der Arbeitswelt quasi so verändert. Und ich glaube einfach, dass sich die Welt ganz groß verändert. Es ist alles viel schnelllebiger geworden. Also ich glaube, der Leistungsdruck steigt einfach und gerade dann hat man vielleicht, haben die jüngere Generation eine Hemmschwelle zu sagen, okay, ich habe diesen Leistungsdruck und wenn ich mich dem einmal beuge, dann bin ich verloren, dann kriege ich einen Burnout und bin absolut verloren. Und ich glaube, es ist einfach vielleicht ein bisschen die Angst davor. Mhm. Und andererseits muss einem eben auch bewusst sein, dass man, wenn man viel leistet, finde ich, kann man auch viel fordern. Also egal, ob das jetzt ist ein höheres Gehalt, wenn ich gute Arbeit mache, oder ob das ist eine größere Work-Life-Balance. Das muss halt jeder hat individuelle Ansprüche. Und ich finde eben, wenn man viel leistet, dann kann man auch viel fordern. Und ja, also.
Du bist da mit einem Zitat, ja, mit einer Diskussion in meinem Buch mit, ja, einer Lehrerin, wo eine Lehrerin gesagt hat, sie ist so verwundert, dass von euch hochbegabten Popper-Schülerinnen und Schülern keiner Lehrer werden will. Und da hat es dann eine heftige Debatte gegeben, die habe ich sehr interessant gefunden, die habe ich da wiedergegeben. Aber erzähl uns das kurz, das habe ich sehr spannend gefunden.
Also wir hatten das im Unterricht eben die Frage so, ja, was möchtet ihr später mal werden? Und viele haben gesagt, ja, irgendwas mit Informatik oder sowas. Oder sie wissen es noch nicht. Ist ja auch, die Unwissenheit ist ganz groß. Und dann, unsere Lehrerin war dann sehr überrascht, so, dass niemand Lehrer werden möchte. Und ein Mitschüler von mir meinte dann, wenn niemand mehr Lehrer werden möchte, wir haben ja auch gerade Lehrermangel, also dann müssen sich vielleicht die Rahmenbedingungen für den Job ändern. Und das hat sie gemeint. Sie war der Meinung, dass man nicht immer kriegt, was man will und dass man quasi auch damit leben muss. Und das ist natürlich einerseits wahr, man kann nicht alles haben, aber andererseits ist es immer auch so, wenn es einen strukturellen Lehrermangel gibt, natürlich muss man dann was ändern in den Rahmenbedingungen. Also es ändert sich halt einfach sehr.
Du hast es, glaube ich, noch härter formuliert oder irgendjemand hat es dann härter formuliert und hat, glaube ich, gesagt, ja, offensichtlich, wenn das niemand werden will, dann, ja, muss es einen Grund dafür geben,
ja,
und dann
eben,
muss man das ändern.
Eben. Es ist ja, also der Beruf Lehrer, glaube ich, ist sehr, der hat sich wenig geändert. Die Schulen haben sich auch wenig geändert. Mhm. Und gerade wenn man so viel Veränderung in der Welt sieht, dann ist es wahrscheinlich für viele nicht so ansprechend, sag ich mal, in diese Starrheit von einem Lehrerberuf zu gehen. Also ich kann mir Es gibt bestimmt viele Aspekte, warum jetzt jemand Lehrer werden will. Und ich glaube auch nicht, dass diese Klasse von 15, 20 Leuten irgendwie eine Aussagekraft hat darüber, wie viele Leute tatsächlich Lehrer werden wollen. Aber auch die Schule und der Lehrerberuf und die Rahmenbedingungen damit müssen halt mit der Zeit mitgehen. Und ich finde, das kann man sich schon erlauben, dass man sagt, jeder möchte einen angenehmen Job haben. Wenn ich mir jetzt denke, okay, das gefällt mir eigentlich nicht, aber ich mache es halt, weil irgendwer muss es ja machen. Und ich werde in meinem Leben nicht mehr glücklich, dann habe ich auch nichts davon. Dann denke ich mir, okay, ich habe mich aufgeopfert. Aber das ist halt einfach ein Mindset, finde ich. Okay, dann, man kann ja über alles reden. Man soll ja auch das machen, was einen glücklich macht.
Ihr habt ja eher sehr gute Lehrer in der Popperschule, weil das Interessante ist, die werden ja dort ausgewählt, das darf ja nicht jeder. Was ist denn deine Erfahrung so mit den Lehrern an der Popperschule gewesen? Weil die waren ja offensichtlich nicht nur solche, die das machen mussten, weil sonst kein anderer macht.
Nein, das habe ich schon sehr als Privileg genommen. Ich bin ja auch erst in der Oberstufe an die Popperschule gegangen und ich habe das in der Unterstufe schon, habe ich quasi Erfahrungen mit anderen Lehrern gemacht, die das vielleicht nicht so sehr machen wollten. Ich habe das immer, was ich besonders an Lehrern schätze, ist dieser persönliche Zugang. Du schreibst ja auch in dem Buch, das Lernen ist immer eine Beziehung, da gehört immer eine Beziehung dazu. Und gerade das habe ich an der Circle-Popper-Schule erlebt. Und auch, ich war im Schüleraustausch ein paar Tage in St. Afra, das habe ich dort zum Beispiel auch erlebt, dass es immer eine persönliche Beziehung gibt. Und dazu gehört zum Beispiel auch, was ich glaube, in St. Afra mehr der Fall ist an der Circle-Popper-Schule, dass eben das Schüler-Lehrer-Verhältnis passt. Also, dass nicht allzu viele Schüler auf einen Lehrer kommen.
Das ist in der Popperschule noch besser oder in St. Afra?
Ist in St. Afra, glaube ich, besser, wenn ich mich.
Aber das ist ja auch eine andere Situation, weil es ja ein Internat ist, genau. Auf der anderen Seite, was mir in den Interviews mit den Popperschülern aufgefallen ist, dass sich eigentlich niemand über den Leistungsdruck beschwert hat, während in St. Afra das schon ein Riesenthema war. Da wird, glaube ich, auch noch traditioneller unterrichtet. Aber was war denn so deine Erfahrung, wie du dort warst? Vielleicht für die, die zuhören. Das Sächsische Landesgymnasium in St. Afra ist eine Partnerschule der Popperschule. Es gibt auch in Österreich ist die Popperschule die einzige Schule für Hochbegabte nach 25 Jahren. Aber auch in Deutschland gibt es nur drei. Und eine davon ist eben das Sächsische Landesgymnasium in St. Afra. Und da gibt es auch einen Austausch. Was war denn deine Erfahrung dort?
Ich glaube, der Leistungsdruck dort ist höher. Also ich glaube einerseits, dass es dort schwieriger ist, generell gute Noten zu bekommen oder halt erfolgreich unter Anführungszeichen zu sein, weil man an der Popperschule eben sehr, man kann sich sehr differenzieren. Und was an der Popperschule für mich ein großer Vorteil war, ist, man kommt relativ einfach durch, also wenn man sich halt anstrengt, aber wenn es einen interessiert, dann kann man es sich beliebig schwerer machen. Mhm. Und ich glaube, in St. Afra war mein Eindruck, dass es von vornherein die Grundlage ist schwerer. Mhm. Und an der Popperschule ist es eben so, die Grundlage ist relativ, also ist machbar für jeden, der dorthin kommt. Und man kann sich dann beliebig quasi komplizierter machen. Und dadurch, dass es aus St. Afra eben ein Internat ist, haben sie auch natürlich auch längere Unterrichtszeiten und sowas. Also ich hatte dort, sie haben dann zum Beispiel abends Sport oder sowas und ich frage mich manchmal, okay, wie schlafen die eigentlich genug, weil sie so lange irgendwie noch Sport haben und so. Ich glaube, ich habe auch den Stundenplan nicht ganz durchschaut. Von dem her ist es, natürlich können sie dort die Zeit, sie haben sehr viel, sie haben wahrscheinlich auch sehr viel, was jetzt nicht so akademisch ist, was in unserem Rahmen nicht möglich ist hier, wenn wir kein Internat haben. Zum Beispiel, wir waren dort einmal mit bei diesem, die haben immer dieses Sozialprojekt. Also die machen ein Jahr, glaube ich, immer einmal die Woche, einen Nachmittag fahren sie ins Dorf. Also ich war da mit, ich war in einem Altenheim und wir haben dann dort Brettspiele gespielt mit Senioren. Und das fand ich sehr nett, das geht bei uns natürlich nicht.
Aber ihr habt ja wohl auch kompetent sozial ein Projekt in der Popperschule.
Genau, das ist für mich wegen Corona ausgefallen.
Achso, das kannst du nicht verwenden.
So, das ja. Ja, also ich glaube, es kommt immer darauf an, die Rahmenbedingungen sind unterschiedlich, aber ich glaube doch, in St. Afra ist es ein bisschen mehr Leistungsdruck.
Bleiben wir gleich bei dem Thema Hochbegabung. Also ich habe die Popperschule ja gemeinsam mit anderen vor 25 Jahren gegründet und es hat damals eigentlich schon einen ziemlichen Widerstand gegeben nach der Idee. Also das Schlimmste war, dass ein Bildungsuniversitätsprofessor damals geschrieben hat, Sonderschule für Schwerstbegabte im Standard, das kann ich mich noch erinnern. Also gab es viel Widerstand, interessanterweise aber auch ideologisch, aber durchaus in allen Lagern. Also es war nicht so, dass man vielleicht vermuten konnte, die Konservativen, die sind für Elite und Leistung, die sind alle dafür und die Linken sind dagegen. Also das war quer durch die Lager eigentlich. Ja. Und jetzt auch bei diesem Buch ist es mir aufgefallen, wie dann einiges, was du schreibst über Hochbegabte, gesagt, nein, nein, das ist kein Buch über Hochbegabte. Ich interviewe die nur, um quasi herauszufinden, wo die Zukunft schon ist. Aber dass das noch immer sehr polarisiert. Interessanterweise aber nur kognitive Hochbegabung. Weil es ist ja unbestritten, dass es sportliche Hochbegabung und künstlerische Hochbegabung gibt. Also es ist unbestritten, dass wenn jemand, also dass wir die Spitzen-Skifahrer oder die Spitzenfußballer, die kommen in eigene Fußballakademien, eigene Skiakademien, die musikalisch Hochbegabten kommen in Musikschulen, da wird überhaupt nicht drüber diskutiert und das ist auch anerkannt. Nur wenn jemand kognitiv hochbegabt, das intellektuell hochbegabt ist, da gibt es eine Riesendiskussion drüber, die schaffen es im Leben eh und das muss alles integrativ sein und so. Wie ist es denn dir mit deiner Hochbegabung gegangen? Wann bist du selber draufgekommen oder wann sind da andere draufgekommen?
Ich eigentlich nur durch die Papa-Schule. Also ich habe mir jetzt nie gedacht, okay, ich bin jetzt hochbegabt. Ich würde das auch so nicht von mir sagen. Also ich war in der Volksschule in einer Mehrstufenklasse und hatte dadurch schon immer quasi den Zugang zu höheren Klassen, ohne quasi zu überspringen, weil man immer dort wo mitmachen konnte und anderen was beibringen konnte. Das war quasi, ja, ich war immer gut in der Schule. Ich war dann auch in der Unterstufe gut in der Schule, hatte eben den Vorteil, also ich habe wirklich von meiner Volksschule profitiert, weil das nie Frontalunterricht war, sondern immer selbstständiges Arbeiten. Also ich bin quasi immer mit, mein erster Zugang zum Lernen war selbstständig. Und das hat wahrscheinlich sehr dazu beigetragen, dass ich auch immer weiß, okay, was interessiert mich, wo kann ich mehr machen? Und wahrscheinlich hat das auch dazu geführt, dass ich immer recht fleißig bin. Aber ich bin, also ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt hochbegabt bin. Ich habe dann einfach gedacht, okay, ich möchte gerne Schule wechseln. Eigentlich aus Zufall. Ich wollte auf eine wirtschaftliche Schule gehen, hat mir dann doch nicht gefallen. Dann haben meine Eltern gesagt, ach, wir kennen da wen. An der Papa-Schule, die haben uns das mal erzählt, das könnte doch ganz spannend für dich sein. Und ich dachte mir, ja, ich habe nichts zu verlieren, ich mache mal diesen Test. Und dann wurde ich aufgenommen und dann bin ich da hingegangen.
Aber du weißt schon, es gibt einen großen Unterschied zwischen einem sehr guten Schüler, ich war auch ein sehr guter Schüler, und einem Hochbegabten. Da liegt schon ein großer Unterschied, ja. Also das heißt, und man bewirbt sich, das war dir ja schon klar, dass das eine besondere Schule ist, wo es einfach um sehr überdurchschnittliche Intelligenz geht. Das war dir schon vorher klar. Und das ist dir vorher nie so aufgefallen oder das war dir vorher nicht so bewusst, dass du bestimmte Dinge schneller verstehst als andere?
Ich glaube, es war nie so Thema.
Okay.
Also es fällt einfach nicht so auf im Unterricht.
Wie ist es dir dann beim Test gegangen? Also das muss man auch für, den Test macht nicht einmal die Schule selbst, das ist auch kein klassischer Intelligenztest, das ist ein international valider, sehr breit gefächerter Test, aber wo es schon auch sehr um kognitive Intelligenz geht, allerdings auch um schulwissensunabhängige Intelligenz. Also es hat im Extremfall sogar Schüler gegeben, die in der Schule durchgefallen sind, die aber hochbegabt sind und das kann man mit diesem Test eben herausfinden. Wie ist es dir denn mit dem Test gegangen?
Ich glaube, in verschiedenen Kategorien sehr unterschiedlich.
Okay.
Ich glaube, wo ich am besten war, war Arbeitseffizienz. Mhm. Und das ist auch wirklich das, wo ich sage, okay, ja, das sehe ich. Also das sehe ich in meinem Leben. Also gerade in der Corona-Zeit, wo man dann immer Aufträge bekommen hat, die habe ich dann immer sehr gewissenhaft gemacht. Und genauso gab es Mitschüler von mir, die das sehr gewissenhaft und fleißig gemacht haben. Nur war ich dann halt schon am Donnerstag fertig und die anderen halt erst am Sonntag. Also das merke ich schon. Dann gab es andere Sachen, wo ich glaube, ich habe mir lustigerweise, hatte ich schlechtere Ergebnisse bei allem, was sprachlich ist.
Dabei bist du eine begeisterte Sprache.
Dabei bin ich Sprachenlernerin und da war ich aber gut im mathematisch-logischen Teil. Also ich glaube, das kam teilweise auf die einzelnen Formate an und ja, also manches reflektiert sich in meinem Leben, manches eher weniger. Ich weiß noch, ich war dann bei dem Gespräch und sie haben mir gesagt, ich bin mathematisch begabt und so. Und sprachlich war ich immer noch gut, aber weniger gut als in Mathe. Und mein Vater saß neben mir und er hat das nicht glauben können, weil das sehe ich gar nicht. Das, Das verstehe ich nicht. Aber
und hat sich das ein bisschen gelöst in dem Sinne, dass der Test vielleicht doch recht hat? Das ist ja so eine Potenzialanalyse, weil es ja ein Unterschied zwischen wo bin ich besonders begabt und was interessiert mich besonders. Hat sich das irgendwie gelöst? Weil offensichtlich bist du ja tatsächlich mathematisch besonders begabt.
Naja, mathematisch, ich mag Mathe auch, wenn ich's, solange ich es verstehe. Also dementsprechend, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in Mathe nicht begabt bin. Ich würde auch sagen, dass was man halt von außen sieht an meiner Sprachbegabung, würde ich sagen, ist, dass ich mir Sachen schnell merke. Und das sieht man eigentlich, das hat mit den, würde ich jetzt laienhaft sagen, mit, ich glaube, Syllogismen oder Synonyme, was oft kommt bei diesen Tests. Ja, ich glaube, das war's. Da tue ich mir immer noch schwer. Also das hat vielleicht nicht so viel mit dem, mit meiner Sprachbegabung zu tun, was eben hauptsächlich Merken ist.
In meinem Buch gibt es auch so ein Kapitel, wo ich sage, was man den Leuten einredet, das unbedingt wichtig für die Zukunft ist, was aber ein Unsinn ist. Also zum Beispiel Mandarin, das schon die Kleinkinder im Babybauch beschallen, damit sie später mal besser Mandarin können. Oder dass man jedem 15-Jährigen unbedingt Coding beibringen musste. Und da hast du auch was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, du bist ja an sich total sprachbegeistert und würdest am liebsten gleich alle Sprachen lernen. Aber dass du auch eine für dich interessante Erfahrung gemacht, die ich mir gemerkt habe und aufgeschrieben und zitiert habe auch?
Ja, also ich habe das auch mal, ursprünglich habe ich quasi den Gedanken von einem Lehrer von mir, der sehr, der immer meinte, man muss so verschiedene Kulturen fördern und auch den Schülern quasi beibringen oder eben mit ihnen darüber lernen. Und das ist, was ich jetzt ganz stark merke, ich bin jetzt kurz aus der Schule draußen, ich hatte 4 Jahre Spanisch, ich war sehr, sehr gut in Spanisch und ich weiß nicht, wie viel ich noch Spanisch kann. Also, und es ist eben auch oft so, dass ich Leute treffe von egal welcher Schule, die sagen, okay, ja, ich hatte Französisch, ich kann kein Wort Französisch. Dass es eben mehr so die Grundlagen von Sprachen gibt. Also ich glaube, dass es darum geht, was wir vielleicht auch im Alltag sehen. Das ist eben auch das, was ich gesagt hatte, dass man doch verschiedene Sprachen, die man im Alltag vielleicht oft hört, in der Straßenbahn oder wo auch immer, dass man von denen dann die Grundlagen kann, ein paar Sätze und das vielleicht erkennt und im Alltag hört und immer so sich ein bisschen austauschen kann. Mein Lehrer von mir meinte eben damals so, ja, wir hören vielleicht Arabisch oder Türkisch oder etwas, was jetzt nicht Französisch, Spanisch ist, was wir in der Schule lernen und haben dann Vorurteile gegenüber diesen Kulturen, einfach nur, weil wir die Sprache nicht kennen und weil die Sprache so unbekannt klingt. Und dann dachte ich mir, ja, stimmt eigentlich, das lernt man überhaupt nicht. Also ich glaube immer noch, dass es viel bringt, wenn man eine Sprache perfekt kann und weiterlernt. Aber ich denke, es gibt auch andere Zugänge, auf die wäre ich gar nicht gekommen, die ich auch sehr hilfreich finde.
Die das sind?
Eben Grundlagen lernen, okay, in verschiedenen Sprachen. Ich weiß jetzt nicht, was sehr verbreitet ist jetzt in... Kommt auch immer drauf an, wo man...
Bleib mal beim Lernen. Angenommen, jemand würde dir 50.000 Euro schenken, die du nur für Lernen verwenden darfst. Was würdest du damit machen?
Bücher kaufen.
Ja, 50.000, da kannst du viele Bücher kaufen. Kannst überall hinfahren, alles machen.
An eine Uni gehen, vielleicht, ich weiß es gar nicht. Schwierig.
Oder fangen wir anders, was wäre ein Wunsch, wenn du viel Geld hättest, was du, wo du sagst, das kann ich mir jetzt eigentlich nicht erfüllen, aber das würde ich mir gerne erfüllen?
Ich wollte immer an eine Elite-Uni gehen, also Cambridge, Oxford oder sowas, was jetzt nicht mehr seit auch Brexit nicht mehr leistbar ist eigentlich. Das denke ich mir immer, aber es gibt wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten irgendwie. Kommt halt immer darauf an, ob man jetzt booksmart sein will oder ob man quasi Lebenserfahrung machen will.
Na, steht dir ja noch immer offen nach dem ersten Studienabschnitt. Was sind deine, was wären jetzt deine juristischen Top-Fakultäten? Harvard, Columbia?
Ich glaube Oxford.
Oxford.
Und bei Recht ist es immer schwierig, also hauptsächlich Sachen in Deutschland oder der Schweiz. Heidelberg, in Hamburg gibt es eine gute Privatuni dafür. In Recht kommt es halt immer drauf an, wo möchte man später mal arbeiten, weil das Recht ist leider überall anders.
Aber ist es nicht so, dass auch in Uses eigentlich um juristisches Denken geht, also das ja. dann und das kann man eigentlich aber überall an jeder Top-Uni lernen, diese Art des Juristischen. Ich meine, die Amerikaner haben ja ein ganz anderes System, sie haben ja dieses Case-System, ja. das ja völlig anders ist, das dich aber auch sehr zum Denken zwingt eigentlich.
Ja, einerseits ja, andererseits glaube ich, dass es schon noch ein Unterschied ist. Also wir haben zum Beispiel jetzt an der Uni irgendwann gehört, dass wir in Deutschland und in Österreich immer sehr diese Methode der Subsumption, also man liest ein Gesetz, man schaut sich das an, man schaut sich den Sachverhalt an und dann schaut man quasi, okay, also das kommt von den Syllogismen, dass man das eben sich so anschaut. Und in England, glaube ich, ist es eher so, dass man sich das Richterrecht heißt, dass man sich frühere Entscheidungen anschaut, genau. Präzedenzfälle. In Amerika und England ist das üblicher.
Ja.
Und das ist eben in Österreich und Deutschland noch anders gelehrt wird. Ich meine, jetzt, wo man quasi Internet und diese ganzen Datenbanken hat, schaut man sich natürlich mehr Präzedenzfälle und Richterentscheidungen an, aber grundsätzlich ist der Zugang da ein anderer. Aber es kommt halt immer noch drauf an, was man will.
Plaudern wir ein bisschen, machen wir ein bisschen, gib mir ein bisschen Einblick in deine Lebenswelt. Filme, Serien, schaust du hier und da? Kommst du dazu?
Netflix hauptsächlich.
Gut, perfekt. Welche Serien muss man gesehen haben?
Ah, schwierig. Ich finde großartig How I Met Your Mother.
Das kenne ich nicht. Worum geht's da?
Es ist eine Sitcom. Okay. Also es ist im Grunde genommen einfach 9 Staffeln oder ich weiß gar nicht wie viele. Sehr viele Staffeln. Eine klassische Sitcom, wo jemand es gibt so eine Rahmenhandlung und da ist einer und der erzählt seinen Kindern eigentlich, wie er seine Mutter kennengelernt hat und erzählt aber eigentlich alles andere als das. Und ich finde das immer sehr schön, weil das einfach zum Runterkommen gut ist. Es ist sehr, sehr schöne Charaktere, die dann eben immer wachsen, so die klassische Sitcom. Es ist eigentlich leichte Unterhaltung und dann hin und wieder sind diese emotionalen Momente, das finde ich großartig.
Und sonst?
Sonst?
Haus des Geldes hat mir zum Beispiel wahnsinnig gut gefallen. Hast du das gesehen?
Nein.
Sagt dir überhaupt nichts?
Sagt mir was, gerne nochmal eine Zusammenfassung.
Für dich und für unsere Zuhörer. Wie man mir die Geschichte erzählt hat, wollte ich mir es überhaupt, das ist immer so dieser erste Reflex, das interessiert mich sicher nicht, weil da geht es um eine Geschichte, die an sich schon 100-mal verfilmt wurde, also Bankräuber überfallen eine Bank und flüchten dann aber nicht, sondern bleiben dort, ja, und nehmen die Geiseln und verwenden die Geiseln und so weiter. Aber die Geschichte ist insofern besonders spannend, weil es ist an sich eine spanische Serie und sie überfallen die spanische Nationalbank, wo auch das Geld gedruckt wird und sie stehlen kein Geld, sondern sie beginnen Geld zu produzieren und selber zu drucken. Also sie haben da eine Expertin dabei und das, wovon Haus des Geldes lebt, ist erstens, dass du dich, also ich bin ein bekennender Marktwirtschaftler, ich glaube an den Rechtsstaat, du bist eine Juristin, du identifizierst dich spätestens nach 5 Minuten voll mit den Verbrechern, ja, und hältst ihnen die Daumen und hast die große Angst, dass die, und wie, was passiert. Und dahinter gibt es so einen Mastermind, der heißt der Professor, ja, der hat das alles jahrelang bis ins kleinste Detail geplant. Also der weiß genau, wenn die Polizei jetzt kommt, dann machen wir das und dann passiert das und so weiter. Aber das Spannende ist erstens die Charaktere, also man identifiziert sich ganz schnell mit den Hauptcharakteren und zwar mit den, also die Guten und Anführungszeichen sind alles die Verbrecher. Da gibt es eine Figur, also sie nennen sich nach Städten, ja, also Berlin, die Frauen heißen Tokio, Nairobi und so weiter, damit ihre echte Identität nicht und so eine richtige Arschlochfigur ist, der heißt Berlin, ja, also der ist so der Killer und der Böse und so weiter. Und das Interessante ist, die Produzenten dieser Serie haben sogar überlegt, den rauszunehmen, aus der Serie rauszuschneiden, weil er so ein Unsympathler ist. Dann sind sie aber draufgekommen, es ist die zweitbeliebteste Figur in der ganzen Serie. Und das zeigt sich auch oft, so Serien oder auch Filme leben ja nicht nur vom Protagonisten, sondern vom Antagonisten. Ja. Also du brauchst doch einen, also Star Wars ohne den Darth Vader würde natürlich nicht funktionieren. Also du brauchst doch immer den Bösen. Wie schaut's mit Filmen aus?
Filme bin ich eher weniger der Typ dafür.
Okay. Trotzdem interessiert mich das jetzt, ich frage das jetzt alle meine Gesprächspartner. Also so die großen Filme meiner Zeit, die aber so die Klassiker sind, El Cid, Ben Hur, Spartacus, Lawrence von Arabia, hast du jeweils von denen gehört? Keinen einzigen.
Nein.
Das ist ganz spannend.
Nie gesehen,
genau. Also ich kann dir alle empfehlen. und das ist für mich lustig, für meine Generation, ein Learning, dass man also so blöd das klingt, das ist wie wenn man Mozart oder Beethoven nie gehört hat. Ja. Und dann nur, um dir zu zeigen, wie lang schon gute Filme gibt. Weißt du, was der erfolgreichste, also finanziell der erfolgreichste Film aller Zeiten war? Kaufkraft bereinigt. Also so immer, was glaubst du, was der erfolgreichste Film aller Zeiten war?
Oh, wenn du es so formulierst, irgendwas, was älter ist, was man sich nicht denken würde.
1936, bin ich neu. Vom Winde verweht, sagt dir auch nichts?
Sagt mir was.
Na, immerhin. Das war so ein Südstaaten-Epos. Ja. Und der hat doppelt so viel Geld, Kaufkraft bereinigt, eingespielt wie der jetzt zweitbeste Film. Das ist Avatar, dann kommt Titanic, dann kommen alle diese Marvel-Filme und so weiter. Aber das ist eigentlich ein ziemliches Loch dazwischen, ja, muss man sagen. Aber das heißt, dass es eigentlich damals schon sehr, sehr erfolgreiche Filme gegeben hat. Ja. Also wie gesagt, wenn du mal was im Fernsehen siehst, schaust du dir an. Wie schaut es mit Büchern aus?
Bücher? Ja, wenn Zeit ist,
und
hauptsächlich
auch. Was empfiehlst du mir oder uns, was wir unbedingt lesen sollten?
Auch schwierig. Ich war letztes Jahr auf der Buchmesse in Wien, ja, und habe mich dort mit Büchern eingedeckt. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich lese was von Annie Ernaux. Ja. Weil die war ja Nobelpreisträgerin. Ja, habe ich gelesen Das Ereignis. Ja. Und das fand ich großartig. Okay. Ein sehr kurzes Buch, sehr fesselnd, basiert auf ihrer eigenen Abtreibungsgeschichte, fand ich fesselnd. Würde ich als Kunst bezeichnen. Finde ich großartig. Okay. Was würdest du mir empfehlen? Belletristik, Sachbuch.
Naja, also der für mich beste amerikanische lebende Autor ist Jonathan Franzen. Ich weiß nicht, ob du von dem schon was gehört hast. Also der ist berühmt geworden mit dem Buch Korrekturen. Mhm. Die Korrekturen. Das ist eine Familiengeschichte über mehrere Generationen. Ich bin ein klassischer Mann. Ich hasse Familiengeschichten. Aber das ist so wie vorher mit Haus des Geldes. Was der Jonathan Franzen wirklich sensationell macht, hat 7 Jahre an dem Buch geschrieben. Er hat 3 Jahre das Buch geschrieben. Dann war er eigentlich fertig, es hat ihm nicht gefallen, hat alles vernichtet, hat noch einmal angefangen, noch einmal 4 Jahre geschrieben, also so geht der Typ an das heran. Was der Jonathan Franzen wie kein anderer kann, ist, ich würde so sagen, ist ein er schaut in die menschliche Seele wie mit einem Mikroskop hinein, ja. Und die Figuren, und er geht immer tiefer und immer tiefer. Und was bei den Korrekturen so faszinierend ist, du hast normal in einem Roman hast du 1 oder 2 Identifikationsfiguren. Aber er hat mehrere Identifikations in unterschiedlichen Generationen. Also du identifizierst dich genauso mit einem Teenager, später mit einer reiferen Frau, später mit einem alten Mann. Und du hast all diese Themen, die einmal im Leben auf dich zukommen. Das zweite war Freiheit, das war auch ein grandioses Buch. Das dritte war Unschuld und jetzt ist eben seine. Also Jonathan Franzen sind große Bücher, aber wenn man sich für Psychologie, man lernt einfach ungemein viel über den Menschen. Und jetzt aktuell Sachbuch, lustigerweise die Popperschüler hassen fast alle den, aber Elon Musk, die neue Biografie von Walter Isaacson, der ja auch die berühmte Biografie über Steve Jobs geschrieben hat. Und der durfte den Elon Musk 2 Jahre lang quasi zu allen Meetings, zu allen internen Veranstaltungen dabei sein. Shadowen, wie man sagt, also Schatten spielen. Und es ist eine sehr differenzierte Biografie. Also es ist keine Hommage oder keine Pose. Also er beschreibt auch sehr genau den wahnsinnigen Charakter von Elon Musk, aber auch sein Genie. Also das, ich bin jetzt fast fertig, aber ich hab viel gelernt. Ja, du hast viel zu tun, du musst viel arbeiten und so weiter. Wie erholst du dich eigentlich oder erholst du dich überhaupt?
Hauptsächlich würde ich sagen mit Freunde treffen. Das ist immer eine Erholung. Oder einfach alleine Zeit verbringen. So Me-Time, modern ausgedrückt.
Was ist dann diese einfach nichts Muße oder was?
Kann alles sein. Einfach mal nicht drüber nachdenken, was man macht. Mich ist da, ich backe sehr gerne und koche.
Okay.
Sonst einfach nichts Besonderes, würde ich sagen.
Machen wir noch ein ernsteres Thema, aber da interessiert mich einfach, wie du und deine Freunde und deine Generation denkt. Also wir haben ja jetzt diesen Krieg in der Ukraine schon längere Zeit. Wir haben jetzt seit kurzem diesen Krieg in der Gaza im Nahen Osten und so weiter. Ich will jetzt da keine politische Analyse mit dir, da gibt es berufenere. Aber was mich schon interessiert wäre, wie fasst du das Thema aus? Wie nahe geht dir das? Wie sprichst du mit deinen Freundinnen und Freunden? Was bedeutet das für deine Generation, dass da jetzt doch plötzlich wieder so ein massiver Konflikt ausbricht?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so persönlich so viel, dass das alles, ich habe das an mir vorbeiziehen lassen. Also ich weiß, als der Ukraine-Krieg begonnen hat, habe ich mich sehr viel damit beschäftigt. Und dann irgendwann, ja, wird es so normal. Es ist irgendwie irgendwann gewöhnt man sich dran und irgendwann schaut man da nicht mehr so genau hin. Also ich nehme fest vor, mich nochmal in diese ganzen Themen, in die Nachrichten dazu reinzulesen, aber ich hatte einfach keine Zeit dazu. Deshalb sage ich mal, das war bei mir kein großes Thema, weil irgendwie das persönliche Leben dann immer noch vor dem Weltpolitischen kommt. Aber ich glaube, es könnte mir sehr nahe gehen. Ich glaube, das ist auch teilweise ist es ein bisschen ein Verdrängen, wenn ich jetzt auch so für meine Freunde spreche, dass ich sag, okay, ja, ich weiß, wenn ich mir eigentlich bewusst machen würde, wie viel Krieg und wie viel Leiden es gerade auf der Welt geht, dann würde mir das sehr, sehr nahe gehen.
Ja. Das ist übrigens, was mir in den Gesprächen mit den hochbegabten Jugendlichen aufgefallen ist, dass sie eigentlich alle durchaus auch Sorgen um die Zukunft der Welt macht, Krieg, Klimawandel und so weiter, aber dass ihr erstaunlich optimistisch und zuversichtlich seid, was eure eigene Zukunft betrifft. Ist das so etwas, was du bestätigen würdest?
Kann ich bestätigen, aber ich muss dazu sagen, dass wir halt, also ich lebe halt in Österreich, ich bin extrem privilegiert. Also ich habe eigentlich aus momentaner Sicht nicht so viel zu befürchten. Schaut bei anderen wahrscheinlich ganz anders aus.
Es gibt da ein Kapitel in meinem Buch, da geht es um Intelligenz und um Disziplin, ja. Und da gibt es eine Studie, da hast du dann auch was dazu gesagt, die für mich sehr interessant ist. Es gibt eine Studie der Universität Wien, die hat verglichen zwei Gruppen von Hochbegabten, aber sehr unterschiedlichen Gruppen. Und die eine Gruppe waren die, die Subauspicius Präsidentis promoviert haben, also nur damit alle wissen, was das ist. Subauspicius heißt, du musst eigentlich seit deiner Schulzeit bis zum Abschluss des Studiums jede Prüfung mit sehr gut bestehen. Jede einzelne Prüfung. Da gibt es relativ wenige davon. Übrigens, Jus hat mir irgendwie erzählt, ist das schon sehr lange her, dass das jemand geschafft hat. Also
ich kann mir vorstellen.
Ja, aber der das geschafft hat, hat mir das dann stolz erzählt. Da ging es dann, also der hatte das bis dorthin, und da gibt es noch eine allerletzte Prüfung, ja, die ja auch mit sehr gut. Und es wussten natürlich alle an der Uni, es hängt jetzt alles an ihm und dem Professor. Und er hat gesagt, da war so ein riesiger Druck, aber nicht nur auf ihm, sondern auch auf den Professor, weil der gewusst hätte, wenn es der jetzt verbockt, der einer von beiden, dann ist das für die Uni, für das Juridikum wieder so lange weg. Ja. Aber auf ich hinaus, also es ist diese eine Gruppe und die andere Gruppe sind Leute, die diesem hochbegabten Verein Mensa angehören. Also das sind Menschen, da musst du auch um Aufnahme ersuchen und nachweisen, dass du einen IQ von mindestens 130 hast. Und das, was diese Wissenschaftlerin gemacht hat, ist die Lebenszufriedenheit dieser beiden Gruppen verglichen. Und da ist ja interessanterweise herausgekommen, dass die Subauspicius Präsidentis, also die quasi objektiv bewiesen haben durch Leistung, dass die sehr zufrieden mit ihrem Leben waren, während die andere Gruppe, die Mensa, eher unzufrieden waren, nach dem Motto, ja, ich wurde nie genug anerkannt, das wurde nie geschätzt und so weiter. Und sie hat das dann so interpretiert, dass sie gesagt hat, offensichtlich, wenn du zur Mensa gehst, dann willst du dokumentieren von dir aus, dass du dieser besonderen Gruppe angehörst, bist aber dann enttäuscht, wenn das von der Gesellschaft nicht so anerkannt wird. Während wenn du das sozusagen objektiv beweist, wobei über Noten kann man diskutieren, aber wenn jemand nur sehr gut hat seit der Schule bis zur letzten Uni-Prüfung, das sagt auch schon was. Das hast du dann auch eine Interpretation in meinem Buch dazu gegeben, was ich mich so erinnern kann. Kannst du dich noch erinnern?
Nicht konkret.
Muss ich direkt nachschauen, was du gesagt hast. Du hast das so interpretiert, du hast gesagt, dass ihr das sogar darüber diskutiert habt in der Schule, quasi, wie ist das Verhältnis derer, die besonders einen hohen IQ haben und die aber besonders erfolgreich sind. So, darüber hast du dann geredet.
Ja, ich denke mir, es gehört immer eine ordentliche Portion Fleiß dazu und Glück. Also ich denke mir gerade, wenn ich weiß, okay, ich habe promoviert mit immer sehr gut, dann weiß ich, ich habe für die Prüfungen gelernt und ich habe wirklich was dafür gemacht. Also ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass wenn ich mir denke, okay, mein IQ wurde gemessen, kann ich nicht viel dafür. Also ich glaube, dass der eigene Einflussbereich ist viel kleiner. Und ich glaube, was ich damit gesagt habe, mit dem Potenzial, dass ich mir immer gedacht habe, okay, ich habe offensichtlich die Ressourcen, irgendwie vielleicht der Welt zu helfen mit irgendeinem kognitiven Job oder sowas. Und dann habe ich mir oft gedacht, okay, wenn ich jetzt Musikerin werde, das wäre ja verschwendetes Potenzial. Ich glaube, das ist so eine Ansicht, von der ich persönlich wegkommen würde, weil ich mir denke, man sollte immer das machen, was man glücklich macht, und man sollte auch nicht unterschätzen, was zum Beispiel Kunst oder die Unterhaltungsbranche eigentlich für einen Effekt hat, wie sehr man damit auch anderen Menschen helfen kann, wenn das eben der wichtige Punkt ist. Ich glaube, es ist, man braucht für Erfolg und auch für das eigene Glück braucht man natürlich die notwendigen Ressourcen, aber man braucht auch einfach den Willen, das zu machen, was einen selber glücklich macht. Und man sollte immer eben zuerst dran denken, okay, erfüllt mich dieser Job oder und nicht, was bringt der anderen? Das ist das egoistische Denken, was noch gut ist, sage ich mal.
Das Kapitel heißt ja, wir überschätzen den IQ und unterschätzen Selbstdisziplin. Das geht genau in die Richtung. In dem Kapitel ist übrigens auch der kürzeste Intelligenztest der Welt drinnen, der nur aus 3 Fragen besteht. Die Popper-Schüler haben alle begeistert gesagt, sie haben das locker geschafft. Ich habe da deutlich weniger gut abgeschnitten. Also wenn Sie bei dem Test nicht so gut anschreien, dann trösten Sie sich damit, dass eine Aussage ist, dass ein zu hoher Intelligenzquotient sogar schädlich für das Lebensglück sein soll. Das soll uns dann der Trost sein. Ja, gibt es noch was, was du von mir lernen willst oder was ich von dir lernen kann?
Weiß ich nicht. Hast du Tipps für unsere Generation, außer...
Na, der wichtigste Tipp ist Gelassenheit und nicht an diesen vielen Möglichkeiten zu zerbrechen, sondern sich darüber zu freuen und dankbar dafür zu sein. Immer zu bedenken, dass es ja andere Jugendliche gibt, die deutlich weniger Lebenschancen haben. Die haben nicht den Stress wie du, was soll ich studieren und welche Universität soll ich gehen, sondern die haben eher den Stress, kriege ich überhaupt einen Job als Lehrling und so weiter. Also da zu wissen, ich habe noch mindestens 80 Jahre vor mir, das ist schon einmal eine andere Perspektive und an der soll man sich eigentlich erfreuen. Ja, dann bedanke ich mich. Ich freue mich über die Kommentare und die Fragen unserer Zuhörer an meine persönliche E-Mail-Adresse andreas@zeicher.co.at. Noch mehr freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast, der jetzt übrigens der Andreas Zeicher Podcast heißt, meinen Podcast weiter zu empfehlen und idealerweise auch zu abonnieren, zum Beispiel auf YouTube. Bleiben Sie neugierig. Vielen Dank für Ihre Zeit.